Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn ich Sie so anspreche, liebe Schwestern und Brüder, dann deswegen, weil im christlichen Bewusstsein tief verankert ist, dass wir Familie sind, Geschwister sind. Und wir alle spüren, dass wir als Christinnen und Christen dieses Familiesein, naja, mehr oder weniger gut verwirklichen. Und dass wir meistens Spielraum haben nach oben, wo wir sagen, das kann besser werden. Unser Bewusstsein, dass wir Geschwister sind. Aber weil wir es sind, hilft uns auch der Vergleich mit realen Familien, wie wir sie haben, in denen wir selber alle aufgewachsen sind, konkreten Familien, hilft uns auch zu verstehen, was das Geheimnis des Kommens Jesu, des Kommens Gottes in unsere Welt ausmacht. Deswegen möchte ich mit Ihnen zuerst über Familien nachdenken, über das, was da passiert, wenn wir als Kinder in eine Familie hineingeboren werden. Mehr oder weniger heil. Wir wissen alle, dass bei keiner Familie perfekt ist und dass natürlich auch manche Kinder ganz ohne Familie aufwachsen oder gar keine haben und wir dann hoffentlich darum ringen, dass sie Ersatzfamilie finden. Aber gehen wir mal von einer ganz normalen Familie aus, in denen die meisten von Ihnen hineingewachsen sind. Ich denke jetzt einmal an die Kindheit, weil auch die Kindheit ein schönes Beispiel ist für das, was Jesus immer wieder von uns will, was er von uns möchte, dass wir wie die Kinder werden. Wir haben vorhin gesungen und den Herrn gebeten, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Wahrscheinlich können die meisten von Ihnen, wenn sie sich an ihre Familie, an ihre Kindheit zurückerinnern und daran denken, wie vielleicht das Verhältnis zu ihrem Vater, ihrer Mutter war, etwas von dem nachspüren, was es heißt, ein ungeteiltes Herz zu haben. Man hat völliges Vertrauen als kleines Kind, dass Mama und Papa da sind. Man verlässt sich zutiefst auf die Gegenwart der Eltern, auch wenn sie gerade nicht unmittelbar im Zimmer sind, sondern das Kind im Garten spielt. Mama und Papa sind da, es kann nichts passieren. Ungeteiltes Herz heißt auch irgendwie im vollen Vertrauen stehen, dass Mama und Papa recht haben. Ich habe schon öfter mal erzählt, ich kann mich erinnern, dass es für mich wie eine Art Schock war oder jedenfalls ein bestürzendes Erlebnis, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, ich meine, es war im Alter von 10 oder 11, dass mein Vater nicht immer recht hat. Weil das war eigentlich völlig klar, dass der Papa immer recht hat. Ja, aber nicht in dem Sinn von, er drückt uns da was rein und knechtet uns mit der Wahrheit, die er sagt und die er hat, sondern ja, der Papa ist Repräsentant der Wahrheit. Sage ich jetzt als Erwachsener, hätte ich so als Kind natürlich nie gesagt. Aber zu verstehen, aha, der hat auch nicht immer recht und ich weiß jetzt in dem Moment, in dem Augenblick, warum das so ist, war wirklich bestürzend. In dem Augenblick fängt auch schon was an, wahrscheinlich schon viel früher, dass man sich gewissermaßen aus diesem Raum der Geborgenheit rauslöst und sein eigenes Ding machen will. Und dann kommt die Zeit der Pubertät, die Zeit, in der man aufbegehrt gegen Autorität der Eltern und selbst auf eigenen Füßen stehen will und selber Recht haben will, weil man dann mit einem gewissen Alter noch viel mehr glaubt, dass die Eltern eh nie Recht haben oder ganz selten Recht haben. Später merkt man dann, dass es trotzdem meistens sie auch Recht gehabt haben. Okay, auch also wieder später. Aber das ist so unsere Situation als Menschen, wie wir als Kinder in einer einigermaßen gelingenden Familie aufwachsen. Und dann gibt es für jeden von uns Verhaltensweisen, Rituale, Prägungen, die wir alle mitgenommen haben. Positive und manchmal auch nicht ganz so positive. In der Familie lernt man irgendwie aufeinander Rücksicht zu nehmen, mehr oder weniger. Es spielen sich Verhaltensweisen und Rituale ein. Weiß ich was, wer geht in der Früh als Erster ins Bad und wer darf wie lang drin bleiben? Wie frühstücken wir? Wie essen wir zum Mittag? Wie essen wir zum Abend? Wer hat das Recht auf die Fernbedienung vor dem Fernseher? Als Kind, welche Rücksicht muss ich auf den Papa nehmen und welche Rücksicht auf die Mama? Ich lerne dann schon langsam, was ihr passt und was ihr nicht passt und versuche dann, das so zu tun, dass es irgendwie einigermaßen passt in der Familie. Und dann lernt man aber nicht nur solche Rücksichtnahmen, solche Rituale, solche Verhaltensweisen, man lernt auch innere Bewertungen, die auch gut sind, aber auch nicht nur gut sind. Beispielsweise, wenn in der Familie so eine Art Leistungskodex herrscht, so ein heimlicher, nehmen wir mal an, irgendwie der Vater oder die Mutter hat beruflich viel erreicht und erwartet von den Kindern dasselbe. Und vielleicht auch, wenn sie es nicht sagen, aber sie spüren als Kind irgendwie den Druck, sie müssen sich in der Familie beweisen, sie gelten erst dann was, wenn sie auch so viel erreicht haben, dass der Papa endlich sagt, jetzt ist gut, okay. Kleine spaßige Anekdote, die nicht ganz so ernst gemeint ist, aber in diesem Kontext passt. Ich bin im zarten Alter von 44, also einigermaßen spät, in Benediktbeuern Theologieprofessor geworden und meine Mama auf die Frage, wie ihr das denn jetzt, was das mit ihr macht, hat gesagt, jetzt werd er langsam. Also ein bisschen spaßig, wenn nicht schlecht über meine Mama reden, aber so sind halt Mamas, gell? Jetzt werd er langsam. Aber das macht ja was mit uns. Ne? Also wir wollen den Eltern dann irgendwie entsprechen oder gefallen oder Dinge erfüllen, ein Wertekanon, die Eltern im Herz haben. Und das ist nicht immer nur gut. Ja? Das ist manchmal eben auch vielleicht, weiß ich was, stark leistungsbetont oder sie kriegen als Junge gesagt, als Mann weint man nicht oder da zeigt man nicht seine Gefühle, solche Sachen. Ja? Oder sie kriegen als Mädchen vielleicht gesagt, dass es wahnsinnig wichtig ist, schön zu sein, gut auszusehen. Darf auch sein, ist auch gut, aber Sie wissen, was ich meine. Es gibt einen ungeschriebenen Kodex oder ungeschriebene Verhaltensweisen in Familien, die wir mit übernehmen, die uns prägen. So sind wir erzogen worden, sagen wir. Und wir werden irgendwann erwachsen und wollen unser eigenes Ding machen und merken im Laufe der Jahre, wie sehr wir eigentlich von dem geprägt sind, was unsere Eltern oder unsere Familie uns mitgegeben hat, im Guten wie im Herausfordernden. Jetzt ein nächstes Bild. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Familie als einer von den Jüngeren und in der Familie lebt seit vielen Jahren auch der Großvater, der schon alte Großvater, um den sich irgendwie die ganze Familie kümmert. Und der Großvater hat auch durch seine bloße Präsenz führt es dazu, dass die Familie Rücksicht auf ihn nimmt, bestimmte Rituale pflegt, die halt der Opa so gewohnt ist. Ja, weiß ich was, man schaut jeden Abend um 8 die Tagesschau an, obwohl das junge Leute nicht mehr machen, aber weil es der Opa immer macht, setzen wir uns zusammen und schauen irgend sowas. Oder der Opa freut sich, wenn man am Nachmittag mit ihm Kuchen isst und Kaffee trinkt, sowas. Und jetzt wird der Opa langsam dement. Und Sie merken als Familie, Sie wollen das aufrechterhalten, dass es dem Opa trotzdem gut geht. Also versuchen Sie, die Rituale weiter so zu leben, wie es der Großvater irgendwie gewohnt ist, damit er sich wohlfühlt in der Familie. Aber vielleicht auch, wenn Sie jung sind, dann kommt in Ihnen womöglich auch der Gedanke, mei, was soll denn das jetzt? Der Opa kapiert doch eh nichts mehr und die ganze Familie richtet sich nur nach ihm. so dass man gewissermaßen bestimmte Rituale, Gewohnheiten in der Familie anfängt anzuzweifeln, über den Haufen zu werfen, sich weigert, noch mitzumachen, weil man denkt, der alte Mann versteht eh nichts mehr. Und er wird sich eh bald von dieser Welt verabschieden. Nächste Szene im Theater des Gedankens. Stellen Sie sich vor, der Opa ist gestorben. Und da ist das Zimmer frei und die Familie ist sozial engagiert und nimmt einen jungen syrischen Flüchtling mit in die Wohnung, in das Zimmer, wo der Opa gelebt hat. Und sie merken, das fordert die Familie richtig heraus, weil da kommt jetzt in dieses gewachsene System von Überzeugungen und von Ritualen und dem, was man halt so miteinander macht und gelernt hat und spricht, da kommt jetzt plötzlich jemand, der zuerst einmal wie ein Fremdkörper ist, der aber auch seine eigenen Gewohnheiten hat, seine eigenen Überzeugungen, seine eigenen Rituale. Wie geht es, dass ich mit dem das Bad teile oder so? Ne? Was isst denn der eigentlich zum Abendessen überhaupt? Oder wie rede ich denn mit dem so? Kulturelle Differenzen, die dann offenbar werden, wenn man anfängt, miteinander zu reden und ehrlich zu sein. Ich kann mich erinnern, eine Situation, als ich in England studiert habe, war ein Mitstudent, ein junger Japaner, ein angehender Diplomat, der von seiner Regierung an eine europäische Universität geschickt worden ist, um mal zu sehen, wie die so leben und die sich die Sitten und Bräuche anzueignen. Und wir haben uns ein bisschen angefreundet, saßen eines Abends beieinander und in der Gruppe, und der gute Mann fängt an zu erzählen, dass er jetzt bald heiraten wird. Und er erzählt, dass also seine Freundin ist eigentlich ziemlich blöd. Die kann nicht einmal Englisch, außerdem ist sie hässlich und für seinen Geschmack viel zu dick. Und so fängt er an zu reden. Und in mir, gell, ist schon langsam das hochgekocht. Ich habe mir gedacht, ja, Bursche, also du willst die heiraten und erzählst nur schlecht von der. Was ist da los? Und habe ihm das dann irgendwann ziemlich deutlich gesagt und habe gesagt, mich nervt die Veranstaltung hier, ich gehe jetzt heim. Als ich dann daheim war und wir wieder mal zusammengekommen sind, Tage später, hat sich das Missverständnis geklärt. In Japan gehört es zum guten Ton, dass man möglichst schlecht über seine engsten Angehörigen spricht. Weil man nicht protzen muss vor anderen oder so. Und wenn man nicht protzen soll, dann redet man möglichst schlecht über die. Ja? Also ich sage dieses Beispiel nur zum Thema kulturelle Differenzen, die für Missverständnisse sorgen. Also der Syrer ist bei Ihnen. Ja? Zurück zu dem Bild. Der Syrer ist bei Ihnen in der Wohnung, kann schon ganz gut Deutsch, und sie merken plötzlich, der ist anders. Der ist ganz anders, als wir unterwegs sind. Und der lässt sich auch nicht so einfach irgendwie von dem beeinflussen, was alle Welt so sagt und redet und denkt. Und der fragt richtig tief, wenn er uns in der Familie was tun, reden, sieht oder erlebt oder hört, was meint ihr denn da, was macht ihr denn da? Und sie spüren vielleicht als junger Mensch in dieser Familie, ja, komisch, eigentlich zieht mich das zu dem hin, weil ich spüre, der steht irgendwie in einer Überzeugung, in einer Kraft, in einer Wahrheit, die bringt unsere Familie ein bisschen durcheinander. Der hinterfragt alles und ist dabei gleichzeitig so ehrlich und so hilfsbereit und so offen und so dankbar. Wir sind nicht automatisch so. Und sie spüren, etwas zieht sie zu dem hin, und sie spüren gleichzeitig, boah, wenn ich mich dem aussetze, Das macht was mit mir. Das lässt mich nicht einfach so bleiben, wie ich jetzt bin. Gedankenreise zu Ende. Stellen Sie sich vor, oder ich nehme das, was ich erzählt habe, wo wir uns jetzt versucht haben, reinzuversetzen, als Bild dafür, so wie ein junger Mensch aufbegehrt und gegen den dementen Opa vorgeht, nachdem wir uns noch alle richten, so ist die Situation manchmal in unserer Kirche. Kriegt der überhaupt noch was mit? Gibt's Gott überhaupt? Geht's dem überhaupt um uns? Und trotzdem haben wir Rituale, Glaubensvollzüge, Gebete, die sich irgendwie an Gott richten. Aber eigentlich ist es nicht mehr wirklich. Die andere Erfahrung, denken Sie, der junge Syrer, das Beispiel von dem jungen Flüchtling, denken Sie, er wäre Jesus. Und er wird zu Ihnen in die Familie kommen und die Dinge da im guten wie im herausfordernden Sinn durcheinander bringen. Und Sie ringen um die Frage, wie verhalte ich mich zu ihm? Sie spüren, je näher ich ihm komme, desto mehr wird es was mit meinem eigenen Herzen und mit meinen eigenen Überzeugungen machen. Ein wichtiges Wort für mich im Glauben und im Leben ist, jemanden lieben bedeutet das Wirklichwerden des anderen für mich. Jemanden lieben bedeutet das Wirklichwerden des anderen für mich. Wie kann man das verstehen? Na, Sie alle haben Menschen, die Sie lieben. Und Sie spüren, dass je tiefer Sie jemanden lieben, desto mehr hat der Einfluss auf Ihr Herz, auf Ihre Überzeugungen, auf Ihr tägliches Handeln. Die Mutter, die ein neugeborenes Kind hat, das sie liebt, die dreht sich gewissermaßen in allem um dieses Kind, lässt sich von ihm bestimmen, lässt sich ihr Leben von ihm verändern, diktieren, erneuern, herausfordern. Das Liebespaar, das sich findet, weiß, dass es den Punkt gibt, wenn ich mich auf den anderen wirklich einlasse und nicht nur gewissermaßen in einer kontrollierenden Distanz bleibe, dann wird das mein Leben verändern. Dann lasse ich den anderen so in mein Herz hinein, dass das eine Wirklichkeit für mein Leben wird, nach der sich zukünftig mein Leben orientiert. Jemanden lieben heißt das Wirklichwerden des anderen für mich. Wir schauen Nachrichten an und sehen Katastrophen und denken uns vielleicht ganz kurz, da müsste ich mal helfen oder was spenden oder irgendwie, kommt schon die nächste Nachricht, ist es schon wieder weg. Ganz unwirklich. Wenn ich die Not unmittelbar vor meiner Haustür sehe, bei meinem Nachbarn, dann kann ich mich auch distanziert verhalten und Gründe finden, warum ich jetzt nicht helfen oder unterstützen kann. Aber ich weiß, wenn ich mich auf die Person einlasse und anfange zu fragen, wer bist du, und sie gewinnt Vertrauen zu mir und ich zu ihr, dann wird sie wirklich für mich und fängt an, mein Leben und mein Verhalten zu erneuern und zu verändern. Und jetzt, liebe Schwestern, liebe Brüder, mit diesen Gedanken im Hintergrund und vorbereitet mit diesem Beispiel, schauen wir noch kurz auf die Stelle, wo Jesus den Zachäus gewissermaßen zu sich einlädt, obwohl er sich zu ihm einlädt. Also Zachäus ist ein Zöllner in der damaligen Gesellschaft, einer, der gewissermaßen keinen Kontakt hatte zum religiösen Leben oder so gut wie keinen, weil er unrein war aus der Sicht der Bevölkerung, der Jüdischen. Ein Sünder, ein Ausgestoßener, der kollaboriert mit den Machthabern, mit den Römern. Und er hat von Jesus gehört, vom Hörensagen kenne ich ihn. Er will wissen, wer das eigentlich ist. Offensichtlich hat Jesus eine Ausstrahlung in sein Leben hinein, in dieser Gesellschaft. Und er tut was, er geht auf den Baum, damit er ihn sieht, weil er klein ist. Und das genügt gewissermaßen Jesus schon, dass er ihm entgegenkommt und sagt, ich will bei dir zu Hause zu Gast sein. Und das Entscheidende an diesem Punkt ist, liebe Schwestern, liebe Brüder, da passiert im Haus des Zachäus jetzt das Wirklichwerden des Jesus für diesen Zachäus. Er lässt sich auf ihn ein, er lässt sich berühren von dieser Gegenwart, er spürt plötzlich, wenn ich mich auf den hin öffne, auf den hin einlasse, dann verändert sich mein Leben und wir sehen, es verändert sich dramatisch zum Guten. Nicht, er sagt von sich selber, dass er das Geld, was er zu viel genommen hat, vierfach zurückgibt oder die Hälfte seines Vermögens will er den Armen geben. Nicht, weil er muss, vielleicht, weil er nicht anders kann. Weil er spürt, hier ist mir jetzt ein Reichtum geschenkt, eine Heimat geschenkt, ein Dasein geschenkt, sodass ich neu und anders leben kann. Im Grunde, liebe Schwestern, liebe Brüder, geht es uns als christliche Familie, die wir uns im Gottesdienst um den Herrn versammeln, eigentlich auch um die Frage, wie wirklich ist Gottes Gegenwart für mich? Und je wirklicher sie in meinem Herzen wirkt, desto mehr lasse ich mich davon berühren, verwandeln und verändern. Und jetzt, was ist es für eine Veränderung? Wir spüren, von dem, was ich versucht habe zu sagen, spüren wir vielleicht, dass wir erkennen, was es bedeutet, dass Jesus gekommen ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Und ihn nicht einfach entweder wahrzunehmen als den bösen Gesetzgeber von oben oder als den dementen Opa in meiner Familie, der mir eh nichts mehr zu sagen hat und dessen Regeln ich eh nicht mehr verstehe, sondern Jesus kommt, zeigt uns durch das, was er lehrt, wie er lebt, wie er zu uns ist, dass dieser Gott, den wir vielleicht für einen dementen Opa halten, wirklich ein Vater ist. Und die Sendung Jesu, liebe Schwestern, liebe Brüder, besteht darin, uns mit dem Vater zu versöhnen. Im Grunde in jeder heiligen Messe, ich spreche jetzt stärker katholisch, auch wenn ich weiß, dass unsere evangelischen Geschwister auch hier sind, aber auch unsere evangelischen Geschwister kennen das Abendmahl. Wir gehen in die heilige Messe, beten zunächst, Herr, ich nehme jetzt an etwas teil, wo ich weiß, dass ich mich dir übergeben darf, dir nähern darf, mit dir befreundet sein darf, dich in mich aufnehmen darf. Und ich weiß eigentlich, dass ich ganz oft so lebe, als wenn ich da draußen wäre. Dass ich nicht unter dem Blick deiner liebenden Gegenwart lebe. Dass ich nicht unter deiner Aufforderung lebe, Herr, oder wenn er sagt zu mir, gib mir alles, was dich beschäftigt, bedrängt, deine Schuld, deine Not, deine Herausforderung. Ich lerne dir, aus mir neu zu leben und heil zu werden. Er versöhnt uns mit Gott. Und zwar in dem Maß, in dem er wirklich wird für unser Leben. Jemanden lieben heißt, dass der andere wirklich wird für mich. Deswegen ein Abend der Barmherzigkeit, dass wir neu realisieren, spüren, glauben dürfen, er kommt auch in mein Leben. Und dieses Leben ist nicht zuerst, du sollst jetzt jeden Sonntag in die Kirche gehen, du sollst jetzt gut sein zu den anderen, du sollst jetzt alles das und das machen. Wir verbinden Religion. Bleib mal hier. Wir verbinden Religion so oft zuerst mit Moral. Aber liebe Schwestern, liebe Brüder, der Zachäus hat nicht zuerst ein Du sollst erlebt. Der Zachäus hat zuerst erlebt, dass ihn einer umarmt und liebt und bei ihm zu Hause ist. Und das verändert sein Leben. Christentum ist zuerst Begegnung mit dem, der uns liebt und der uns versöhnen will mit Gott. Und ja, dafür ist es schon, wissen Sie, denken Sie an die Situation, der junge Syrer bei mir zu Hause, nähere ich mich dem an. Da ist es schon so, es gibt in meinem Leben Bereiche, die ich eigentlich lieber für mich reserviere, wo ich mich vielleicht für schäme, die ich eigentlich nicht sein lassen will. Jesus ist nur Liebe und Liebe kann nie zwingen. Aber Liebe lädt ein, sich zu öffnen, das Herz zu öffnen, es ihm zu geben und es verwandeln zu lassen. Ich persönlich empfinde die Beichte als unfassbares Geschenk, wann ich auch will, immer wieder neu anzufangen. Es kostet mich auch was. Können Sie sich noch vorstellen? Als Bischof bin ich der Chefprediger von einer Diözese und rede immer über den Glauben und rede meistens gescheit daher. Und ich gehe auch zu einem Priester meines Bistums zum Beichten und sage ihm auch, was in meinem Leben Sünde ist und Mist ist und nicht passt. Und es kostet mich was. Aber der Raum des Vertrauens, der da entsteht, ist so schön und so groß, dass ich auch glauben darf und kann und weiß, das bleibt in diesem Raum des Vertrauens und ich weiß, dass ich es dem Herrn sag. Und das ist etwas, wovon ich wirklich lebe. Und weil keiner von uns ist perfekt und wir alle sind Sünderinnen und Sünder und Jesus lädt uns immer neu ein, mit seiner Liebe neu anzufangen.